Es gibt einen großartigen Wort in der Bibel, in Matthäus 24, der 35. Vers. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht eines meiner Worte wird vergehen. Wenn es etwas Verlässliches gibt, was Halt dir und mir bringt und es wir immer wieder auch brauchen, diesen Halt, dann ist es das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das ist nicht etwas, was in die Jahre gekommen ist oder was in irgendeiner Weise seine Aktualität verloren hätte, sondern es ist mehr denn je aktuell. Und ich weiß, dass einige hier sitzen, die eigentlich auch eine Kerze vielleicht im Stillen angezündet haben, weil sie nicht diesen Weg jetzt nach vorne gehen wollten, weil sie Schmerzen haben darüber, dass liebgewordene Menschen, Menschen, mit denen man auf einem Weg war, jetzt nicht mehr unter uns sind. Und wir sind in dieser Zwischenzeit. Wir sind zwischen Himmel und Erde. Und da ist dieser Riss, wie wir es in diesem einen bekannten Lied singen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Wie gestalten wir diese Zwischenzeit? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Stecke ich den Kopf in den Sand und sage, es wird sowieso alles nur schlimmer und darüber rede ich dann auch, darüber denke ich nach? Oder gibt es tatsächlich für diese Zwischenzeit Sinnvolles, weil der aus der Ewigkeit gekommen ist, Jesus Christus, in diese Zwischenzeit ja gekommen ist? Es ist ja nicht so, dass du diese Zwischenzeit und ich, dass wir sie alleine gestalten und erleben müssen, auch wenn wir es manchmal so fühlen. Diese Zwischenzeit ist begleitet und flankiert durch den, der tröstet, durch den, der ermutigt und den, der immer wieder uns die rechte Ausrichtung schenkt. Denn mir geht es so, dass ich tatsächlich ganz schnell auch mich aus der Spur bringen lasse. Dazu sind die momentanen Dinge, die einen so ins Ohr und damit dann auch ins Herz kommen, zu geballt. Da sind die ganzen vielen Kranken um uns herum. Auch junge Menschen, aber unabhängig von Alter. Es ist Kampf dann angesagt und die Zwischenzeit wird dann schwierig. Und sie wird auch manchmal so schwierig, dass ich selbst keine Worte finde, das rechte Gebet zu sprechen. Dürfen wir das so aussprechen? Ja. Manchmal verstockt das Wort im Mund, weil der Schmerz so groß ist. Und Gott weiß es. Und Gott sagt ja dazu, in der Stille angekommen. Manchmal nicht eine gesuchte Stille. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das hören. Himmel und Erde werden vergehen. Das ist keine Drohung. Denn der das ausspricht, Jesus Christus, der sagt, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das andere wäre eine Katastrophe. In dieser Katastrophe, in dieser Dimension leben ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und deswegen versuchen sie in ihren Möglichkeiten, mit ihren Ressourcen, mit ihrem Durchsetzungsverhalten, möglichst viel von diesem Leben zu haben. Denn es schreit ja diese Welt, die Schöpfung schreit um uns herum. Und das sagt das Wort Gottes, dass die Schöpfung lechzt danach, dass sie befreit wird. Wir können dem nicht mehr ausweichen und wir im Glauben unterwegs Seiende, ob stark oder schwach, ob angefochten, ob gerade vielleicht gefallen, vielleicht kommst du aus einer Nacht, wo du erneut gefallen bist, wo du dem Gegner Raum gegeben hast, dann sage ich dir, du bist eingeladen, wir sind alle eingeladen, zu verstehen, dass Jesus Christus uns hochhalten möchte, dass Himmel und Erde vergehen, aber dass er der Kommende ist und dass er alles getan hat, dass wir zusammen mit möglichst vielen, vielen Menschen in den Nationen und Völkern diesen neuen Himmel und diese neue Erde erleben. Es gibt ein Gleichniswort, Bruni hat schon darauf Bezug genommen, es gibt ein Gleichnis und ein Vers hat sie genommen, und der steht nämlich über dieser Woche. Und daraus kommt auch unser Predigttext, Lukas 12, die Verse 35 bis 38. Und das ist uns ein Helfertext. Das ist uns ein riesiger Helfertext. Gleichnisse sind in der Bibel immer etwas, was uns sehr genau und sehr präzise Aufmerksamkeit und Hinlenken schenken möchte auf die Wirklichkeit, worauf es wirklich ankommt im Leben. Gleichnisse sind nicht nur Beispielerzählungen, sondern Gleichnisse Jesu den Jesus spricht, indem er ein Beispiel gibt, darf uns verhelfen zu verstehen, hups, da kommt mal mein Leben auch vor. Es ist nicht nur etwas über mein Leben hinweggesprochenes, sondern es hat was mit meinem Leben, mit meiner Wirklichkeit, also sprich mit meinem Leben im Diesseits zu tun, auch mit all den Kämpfen. Ich lese jetzt diesen Text heute mal nach Luther. Vom Warten auf das Kommen Christi. Also noch einmal, Lukas 12, die Verse 35 bis 38. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die Diener, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt, in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet sie so, selig, glücklich, Amen dazu sind sie. Ganz entscheidend ist, welcher Herr wird hier beschrieben? Von welchem Herrn wird hier gesprochen? Wen meint Jesus mit diesem Herrn? Herr und Diener, König und Knecht. Ich weiß nicht, welche Bilder du da hast, welche Bilder du kennengelernt hast. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Zeitfenster, zumindest so gedacht, wie es hier beschrieben ist, unterwegs sind. Die Abhängigkeiten gibt es immer noch, aber wir müssen das ein bisschen ins rechte Lot führen. Sonst driftet man ganz schnell ab. Was habe ich mit dem Knecht zu tun? Ich habe eigentlich alles. Ich habe mein Auskommen, ich habe meinen Beruf. Und ja, Herr, das ist schon so eine Sache. Ich glaube, es ist mehr denn je wichtig, dass wir verstehen, dass wirklich ein Herr über dieser Welt steht und ist. Und dass er alle Macht hat. Dass er der Schöpfer ist, der Geber aller guten Gaben, der Herr des Lebens. Er ist der Herr, der dir Leben eingehaucht hat, weil er gesagt hat, du sollst leben. Dieser Herr ist ein Herr, der sich vorstellt, der nicht unbekannt bleiben kann, denn ein Diener, einer, der ihm gerne dient, und das meine ich, und das ist hier gemeint, einer, der erwartend ist, der weiß, wie sein Herr ist. Weißt du, wie Gott, wie Jesus Christus für dich ist? Ist das wirklich so ganz tief in dir zu Hause? Kannst du es beschreiben mit deinen eigenen Worten, wer er für dich ist? Das ist ganz entscheidend, wie du dich verhältst als der, der eingeladen ist zu dienen. Denn dienen kann schwer und lästig werden, wenn ich nicht weiß, für wen ich es tue, auf wen hin ich es tue, wer mein Gegenüber ist, wer es ist, dem ich dienen darf, dass ich sogar formuliere, es ist ein Vorrecht, diesem Herrn zu dienen, diesen Herrn zu kennen, mit diesem Herrn unterwegs zu sein und diesen Herrn zu erwarten. Ganz anders ist es, wenn du diesen Herrn nicht kennst oder vielleicht nur von anderen darüber gehört hast und vielleicht von anderen gehört hast, dass er gar nicht so ist, wie er meint zu sein. Wer ist Jesus Christus für dich? In aller Tiefe, wer ist Jesus Christus für dich und dein Leben? Es entscheidet alles. Es entscheidet über deine Haltung. Es entscheidet über deine Bewegung, über das, wie du ausgerichtet bist. Und wie du verstehst, dass Dienen zu Gottes Ehre in dieser Zwischenzeit ein Vorrecht ist und ein Privileg. Und es ist ein Dienen ausgestattet. Es ist kein Dienen der Lächerlichkeit. Es ist kein Dienen, der in irgendeiner Weise nicht die Ausrüstung zur Verfügung hat, die er braucht. Aber du brauchst, ich brauche das Wissen darüber, wer ist es, dem ich diene? Wer ist es, der mein Gegenüber ist? Wer ist es, der mir so als Herr sein Kommen erneut ansagt?
Wie ist sein Charakter? Für was steht er? Für seine Taten? Was ist das? Er ist jemand, das hatte ich schon gesagt, vor dem wir Ehrfurcht haben dürfen. Ja, wo wir Ehrfurcht haben, das wird nicht dann verordnet, wenn wir ihn alle sichtbar sehen werden, sondern alle werden sich beugen, alle, die gelebt haben, die jemals gelebt haben und die noch leben werden. Alle werden anerkennen und sagen, das ist Christus, Gottes Sohn. Und sie werden auf die Knie gehen. Aber er ist jemand, der das nicht in Anführungszeichen sehnlich herbeisehnt, sondern er erwartet, dass wir seine Stärke, seine Weisheit, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, sein Hineinwirken in Beziehung, in das Leben, dass wir es wirklich bejahen. Dass wir sagen, ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dich so erleben. Ja, Herr Jesus Christus, ich sehe es bei dir, dass du das Gute, das absolut Gute bist, dass du das Licht bist für mein Leben, dass du der Halt bist, dass du meine Burg bist, dass ich feststehe in dir, dass ich weiß, dass egal, was um mich herum wankt und wenn mein Boden wankt, wenn ich dich sehe, wenn ich nur dich habe, weiß ich um Ewigkeit. Weiß ich darum, dass du stärker bist als all das, was mich bedrängen will. Ich weiß darum und ich möchte mich in dieser deiner Gnade, in deiner Gnade aufhalten. Das ist so wesentlich für uns, denn diese Gegenwart wird bespielt und beschossen mit anderen Dingen. Und wir alle miteinander als Gemeinde Jesu auch hier vor Ort sind in diesem Feuer auch mittendrin. Und deswegen, unsere Ausrichtung kann nur auf dem sein, der der Kommende ist, der war, ist und kommt. Und der die Ausrüstung für uns bereithält und uns ja sogar zugesagt und gegeben hat im Heiligen Geist, dass wir in dieser Erwartung, in dieser Sicht unterwegs sind, dann kannst du von einem Sieg sprechen, obwohl sichtbar gesehen doch hier ein Ende heute auch bedacht wurde. Wenn du Christus in der Weise hochhältst, wir zusammen ihn hochhalten, ihm im Leben weiter sagen, du bist es, der das Leben gibt, dann weißt du, dass dieser erste Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es Auferstehung gibt und dass es ein Leben gibt in wirklicher Klarheit und Wahrheit und in Freude und ohne Leid und ohne Geschrei und ohne Schmerz und ohne Krieg und ohne Altwerden in Herrlichkeit. Wenn diese Ausrichtung bei uns ganz stark platziert ist in unseren Herzen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann wissen wir, dass wir, obwohl wir ihn nicht sehen, förmlich in seiner Gegenwart sind. Und da kommen wir zu diesem Gleichnis zurück. Da kommen wir zu diesem Gleichnis zurück, dass nämlich gesagt wird, dass dieser Herr der Kommende ist und er ist jemand, der von einer Hochzeit kommt und anklopft. Jesus Christus ist der, der anklopft. Ich hoffe heute Morgen bei Einzelnen, ich hoffe bei allen von uns. Er klopft an, weil er damit rechnen darf und damit rechnet, dass du ihn erwartest. Wenn du also und wenn ich also in einem Unterwegssein bin, der so eine Erwartung hat, dass ich weiß, der kommt, der alle Herrlichkeit mit sich bringt, wenn ich das weiß, dann bin ich in einer Wachheit unterwegs. Dann fällt es mir nicht schwer zu warten, wenn du auf einen lieben Menschen wartest, wo du weißt, das wird ein Geschenk, die Zeit wird ein Geschenk mit ihm. Es wird riesig. Ja, was machst du in dieser Zeit? Du nutzt die Zeit. Und diese Aufforderung ist diesen Dienern, diesen Dienerinnen, uns gegeben in dieser Zwischenzeit. Dass wir sagen, lasst uns in Erwartung sein Kommen erwarten. Er ist der Kommende. Mehr wird erstmal gar nicht gesagt. Erwartet mich. Erwartet mich, dass ich komme und dass ich so komme, wie es im Grunde genommen keiner erwartet zu der Zeit, wann ich komme. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich diese Zwischenzeit anders durchschreiten. Was meine ich damit? Ich verstehe, dass ich, obwohl ich ihn nicht sehe, in Erwartung bin und in Gemeinschaft. Ich kann mit ihm reden. Ich kann im Gebet mit ihm reden und sagen, Herr Jesus Christus, du weißt, wann dieser Punkt gekommen ist, wann ich dich sehen darf, wann du anklopfst. Und du hast in meinem Leben ja schon hier und da angeklopft. Halleluja. Aber ich weiß, dass du der bist, der der Kommende ist, und ich kann dir alles sagen. Alles das, was ich jetzt im Moment in meinem Leben gestalte, wo ich Verantwortung habe. Ich verstehe, dass mein Leben Geschenk ist und dass es Leihgabe ist. Wenn ich weiß, dass es anvertraut ist, mein Leben, dann gehe ich mit meinem Leben anders um. Wenn ich weiß, dass mein Leben letztlich eigentlich nicht mir gehört, sondern auch Leihgabe ist von Gott, was er mir schenkt, dann gehe ich anders damit um. Etwas, was mir jemand leiht, was ihm kostbar ist. Und wenn ich es wert achte, wie gehe ich damit um? Schmeiße ich es in die Ecke? Schmeiße ich es weg? Zerstöre ich es? Wir Menschen können sowas. Im Sinne und in der Gesinnung Jesu gehen wir mit dem Anvertrauten, was in dieser Zwischenzeit uns anvertraut ist, zuallererst unser Leben. Wir gehen anders damit um. Wir gehen anders damit um. Wir leben als Kinder des Lichts. Wir fragen uns, ist das, wie wir leben, was wir denken und was wir tun, im Sinne des Herrn, der Kommende ist? Aber nicht aus Angst, nicht aus ich muss, nicht aus Gesetz, sondern aus einer Freude. Aus einer Freude zu sagen, ja, ich kann in diesem neuen Leben schon unterwegs sein, obwohl der da kommt, noch nicht da ist. Ich kann es trainieren. Ich kann anfangen, Dinge abzulegen aus einer Freiheit heraus. Anvertraute Zeit, um zu verändern. Das, was Gott verändern will in meinem Leben. Und ich kann auf mich bezogen sagen, allein deine Gnade genügt. Ich lasse mich nicht mehr in dem Dreck liegen, da wo ich mich vielleicht selbst hingeführt habe, weil ich weiß, er nimmt mich an meiner Hand und zieht mich raus. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich begegne meiner Schwäche. Und ich weiß aber, weil er der Kommende ist, zieht er mich aus dieser Schwäche heraus und sagt, ich trage dich. Und wenn du noch so schwach bist, meine Stärke trägt dich. Auf dich bezogen, also eine Gemeinschaft mit ihm, die unsichtbar und doch sichtbar fühlbar ist. Etwas, was man nicht erklären kann als glaubender Mensch, aber was man erlebt. Getragen, gehalten, obwohl ja sichtbar gesehen keine Hände unbedingt unter mir sind. Getragen, gehalten durch eine Schwester, einen Bruder, der mich anruft, der mich anspricht, wo ich merke, hier werde ich nicht nur von einem Menschen angesprochen, sondern hier werde ich getragen und in eine Gemeinschaft gehalten, weil er tatsächlich mir Worte Gottes weitergibt. Eine Haltung, eine Würde, ein Trösten. Also anvertrautes Erleben als Leben, was einmal mir hilft, in Gemeinschaft ist, als etwas Gutes auszuhalten. Gemeinschaft nicht als Belastung, sondern Gemeinschaft als ein anvertrautes an Zeit, an Gemeinschaft in dieser Zwischenzeit. Gemeinschaft auch in Familie, in Ehe, mit den Kindern. Da, wo es einem geschenkt ist, ob es deine leiblichen Kinder sind oder anvertraute Kinder, es sind Kinder des Allerhöchsten, kostbar. Wie ist das da in dieser Zwischenzeit in der Familie? Wie kostbar hat sich das Gott gemeint und erdacht, dass Familie so eine Keimzelle ist der Geborgenheit, des Schutzes. Eine Zelle, die tatsächlich immer wieder auch eine Erneuerung erlebt, in der Fürsprache füreinander, in dem Tragen miteinander, in dem Reifen aneinander. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk! Wie gehen wir damit um? Viele Familien sind im Strudeln, sind in großen Kämpfen. Und wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde, damit Familien getragen werden durch Gebet. Dieser Ort heute, Dieser Ort heute ist auch der Ort, wo wir für die Familien beten, für die Kinder, die es wahrlich in dieser heutigen Zeit nicht leicht haben, wo sie nicht unbedingt wissen, wo sie hin können mit ihren Gefühlen, ihrer Identität. Sie brauchen das Gegenüber von Gemeinschaft, die an diesen Christus festhält und an diesen Christus Jesus glaubt. Der, die eigentliche unsere Identität uns gibt. Familie als Ort des Einübens. Vielleicht musst du deine Familie und die Investition in deine Familie hinein, in deine Ehe hinein, neu aktivieren für diese Zwischenzeit, weil er kommt. Er kommt und wisst ihr, er möchte, dass alle aus unseren Familien als die Wachen ihm begegnen. Als die, die ihre Öllampen brennend haben, ihm begegnen. Und in dieser Zwischenzeit können wir nutzen, dafür zu beten, dass Familien da, wo Brüche sind, wo vielleicht schon Zerrbrüche sind, dass Heilung hineinkommt von ihm, der da kommt, der war und ist. Dass darüber etwas an Heilung passiert, an Erneuerung passiert. Und dass darüber Segen in die Familien geht und von den Familien in die Umgebung. Da, wo wir alle wirksam sind, im Beruf, in den Schulen, in den Heimen. Diese Zwischenzeit ist dann eine Zwischenzeit, wo ich verstehe, dieses Dienen aus freien Stücken, aus Leidenschaft in Liebe, ist mir nicht auferzwungen, sondern es darf zu meiner Haltung werden. Eine Haltung, die gerne dient, die gerne verzeiht, die die Geduld lernt, die versteht, dass es eine erwartende Haltung bleibt von dem, dass wirklich der komplette, der allumfängliche Shalom, der Friede Gottes über dem Leben, über allem steht. Es geht vielmehr in diesem Gleichnis um eine Haltung. Meine Haltung zu der Zwischenzeit und zu dem, der mir Leben gegeben hat. Wie ist deine Haltung zum Leben? Wie ist deine Haltung zum Verzeihen? Wie ist deine Haltung zum Geduldigsein? Wie ist deine Haltung zum Lieben? Liebst du schon? Noch? Oder ist die Liebe gegangen? Man ist zusammen, aber die Liebe ist nicht mehr da, das Brennen, die Erwartung. Gott lädt ein, in diesem Gleichnis dem Raum zu geben und diese erwartende Haltung zu leben als ein Nicht-Herrschen, sondern als ein Sich-Beschenken-Lassen. Wenn das mehr Raum bekommt in unserer Zeit, ich bin davon überzeugt, unsere Zeit braucht es denn mehr denn je, dann werden sie Dinge verändern. Wenn wir uns für etwas anderes entscheiden, wenn wir anfangen, wieder neuen weltlichen Herrschern, in welchem Gewand sie auch kommen werden, mehr Vertrauen zu schenken, dann werden wir Beherrschte werden. Dann werden wir erneut Beherrschte werden. Die Herrscher dieser Welt wollen herrschen und damit beherrschen. Und du kannst das in deinem kleinen Mikrokosmos auch erleben, wie schnell das Herrschen, die Machtfrage, das Entscheidende ist einer Gemeinschaft. Wer hat das Sagen? Wir als Gemeinde Jesu dürfen dagegen leben, aber nicht aus unserer Kraft, das schaffen wir nicht, sondern aus seiner Kraft. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist hiermit gemeint, wenn gesagt wird, umgürtet euch eure Lenden und lasst eure Lichter brennen. Ich habe zu Hause einen Talar, den wollte ich eigentlich mitbringen. Jetzt bin ich so erkältet, da habe ich das irgendwie vergessen. Der hängt auch nicht sichtbar für alle. Der hängt ganz versteckt. Und dieser Talar, deswegen hätte ich ihn mitgebracht, ist irrelang. Der geht mir bis zu den Schuhen. Ja? Und der hat im unteren Bereich Knöpfe und im Oberbereich kann man ihn auch noch zumachen. Naja, auf alle Fälle, als ich das erste Mal diesen Talar anhatte, bin ich voller Freude von den Stufen unten, also auf die Stufen zugegangen
und habe diesen Talar nicht gehoben. Also ihr Frauen wisst, wenn man ein langes Ballkleid anhat oder auch zu einer Hochzeit eingeladen ist, nicht? Kennt ihr das, ja? Ich weiß nicht, wer von den Männern das auch kennt. Also ich durf es kennenlernen durch den Talar. Und ich gehe also das erste Mal mit diesem Talar. Er wurde mir angeboten, dass ich ihn in dieser Gemeinde trage. Und dann gehe ich auf die Stufe und knall, also fast so auf die Nase, weil ich natürlich diesen Talar heben musste. Ich sage euch was, das ist ein super Bild von Jesus. Diese Lenden umgürtet haben, das heißt, die Männer hatten damals diese längeren Gewänder an. Das heißt, sie mussten hochgenommen werden, wenn es an die Arbeit geht, wenn ich bereit sein will, wenn ich schnell sein will, wenn ich etwas erwarte, dass ich es hochnehme und binde mit einem Gürtel und damit ganz anders über die Stufen des Lebens komme. Es war ein Sinnbild für mich, für mein Leben, dass ich immer wieder das Gewand fallen lasse und denke, oh, geht doch. Also locker das Leben, mach mir einen schönen Abend, nochmal einen schönen Abend, mach mir dies, mach mir das und die Jahre vergehen. Und ich merke nicht, wie ich von einer Geschichte zur nächsten stolper. Frag dich mal, ich bin gefragt, lasst eure Lenden umgürtet sein. Fangt an zu trainieren, zu erwarten das Gute aus seiner Hand, das Gute von ihm, das Gute für dein Leben. Und das andere ist, es ist sein Licht, was unsere Lampen nur zum Scheinen bringt. Es ist das Geben des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist verstehe ich nichts. Ohne den Heiligen Geist bleibt mir das Wort Gottes verschlossen. Oder ich brauche es nach meinem Dünkel. Damit kann man viel Schlechtes tun. Ohne den Heiligen Geist die Bibel lesen, wirft nichts aus. Aber mit diesem Brennen des Heiligen Geistes zeigt sich ganz viel anderes. Ich sehe den anderen in einem anderen Licht. Ich darf mich in einem anderen Licht sehen, weil er uns ins Licht stellt. Und ich wünsche uns, dass wir darin weiter wachsen und unterwegs sind. Und dass das Auswirkungen hat in alle Bezüge unseres und des Lebens unserer Nachbarschaft. Wie viele Menschen leben um euch herum? Wie viele? Wisst ihr es? Ich sage mal einfach, viele. Wer von denen wartet wirklich brennend auf die Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus Christus, auch wenn er es so nicht formulieren kann, auf Antworten fürs Leben? Ich glaube, viele, viele, ganz versteckt. Und es liegt an uns ein Stück weit zu verstehen, wenn er kommt und anklopft und wie im Auftun, so steht es Offenbarung 3,20, dann setzt er sich mit uns an seinen Tisch. Und toll, Leute, habt ihr das verstanden vorhin? Jesus sagt das. Er bindet sich die Schürze um. Er, der Kommende ist, der Sieger ist, der den Sieg errungen hat, der aus den Himmeln kommt, er bindet sich die Schürze um und dient dir und mir. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Wir sind dazu eingeladen, an den Tisch seiner Gnade zu kommen. Mir ist noch dieser eine Vers eingefallen aus diesem Lied. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne Trug und Schein aus unserem aller Leben, Jesus. Aus unser aller Leben, Jesus. Bitte. Gieß aus dein heilig Feuer. Rühr unsere Herzen und unsere Lippen an, dass jeglicher treu sein kann und dich, Herr, bekennen kann. Amen.